Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wie viele berühmte Komponisten kennen Sie? Wie viele berühmte Komponistinnen? Bei den Männern ist es leicht. Beethoven, Mozart, Verdi, Wagner, alles Männer, klar. Bei den Frauen kennen Sie im Zweifel wie ich Clara Schumann. Und das muss sich ändern, sagt Arno Lücker. Er ist Musikwissenschaftler und Journalist und er hat ein Buch über die Frauen in der Klassik geschrieben, die komponiert haben. Es erscheint jetzt 250 Komponistinnen, Frauen schreiben Musikgeschichte. Und jetzt steht er bei mir. Hallo, Herr Lücker.
Hallo.
Es gab ja offensichtlich sehr viele Frauen, die komponiert haben in der Klassik. Die meisten kennt niemand. Was war denn zum Beispiel bei Clara Schumann anders?
Bei Clara Schumann, die hatte halt einen berühmten Mann. Konnte dann aber nicht mehr komponieren, im Prinzip richtig frei, als sie dann mehrfache Mutter geworden ist. Einige Kinder starben dann auch, wie das damals leider so in Anführungsstrichen üblich war. Es ist aber interessant, gerade das Clara Schumann-Beispiel zeigt. Ich meine, so Clara Schumann wird durchaus im Konzert mal gemacht, meistens das A-Moll-Klavierkonzert. Das hat sie mit 13 geschrieben. Da wundern sich dann immer alle, dass es nicht so genial ist wie das A-Moll-Klavierkonzert ihres Mannes, das er mit 35 geschrieben hat und seit er Kind war, quasi von morgens bis abends durchkomponieren konnte. Und das sind halt so ungerechte Vergleiche, ne? Wenn sie sagen, man muss einfach, bei Komponisten fängt man einfach an, B. Ne, erstmal alle, die ganze Bach-Familie, Bruckner, Bruch, Beethoven, ne? Also wenn es darum geht, wie viele Komponisten kannst du in einer Minute aufsagen, ne? Genau, und so ein bisschen so aufzählen. Ich bin so ein bisschen zahlenaffin, deshalb sind es 250 geworden.
Also Clara Schumann ist eine, die kennt man jetzt.
Die ist auch dabei, genau.
Ja. So, die anderen 249, wie viele von denen würden Sie sagen, könnte jemand sofort nennen?
Kommt drauf an, also so Musikliebhaberinnen, also ich meine Fanny Hensel kennt man noch, ne? Und dann so ein bisschen von der Esoterikindustrie einverleibt, Hildegard von Bingen, ne? Weil das war ja ein Universalgenie, die konnte ja noch anderes, ja, war Medizinerin, Dichterin und so weiter. Im französischen Bereich gibt es noch einige. Also die FranzosInnen sind auch so ein bisschen weiter da, ne? Also was KomponistInnen auf Konzertprogrammen anbelangt. Aber bei uns hört es eigentlich mit Clara Schumann auf. Und da sagt man immer, ja, früher vom 100-Markschein kenne ich die noch. Ne? Aber kennen Sie noch andere Leute, die auf 50-Markschein drauf waren? Nein. Deshalb war sie auf dem 100-Markschein drauf.
Interessante Theorie. Sie haben sich jetzt 250 Biografien angeschaut. Wir haben ja über die wenigen gesprochen, die man vielleicht so schnell mal nennen könnte. Bei den ganz vielen anderen Frauen, die keiner kennt, woran hat das gelegen? Kann man dieses so pauschal sagen oder gibt es zumindest Gründe, die immer wieder auftauchen?
Es gibt Gründe, die immer wieder auftauchen, genau. Dieses also alte Frauenbild, dieses tradierte Frauenbild, also was ja noch bis lange ins 20. Jahrhundert währte, ne, dass eine Frau dazu angeblich bestimmt war, Mutter zu sein. Und man bekam ja auch früher als Frau mehr Kinder als heute. Es war aber auch nicht gerne gesehen, überhaupt die freie Entfaltung einer Person, die kein Mann war, die nicht machtvoll irgendwie mitbestimmen durfte. Das war einfach nicht gerne gesehen, weil komponieren, künstlerisch schaffen, das heißt halt immer auch einen gewissen Lebensstil zu pflegen, ja, Leute zu treffen, zu reisen. Ja, wenn Bach nicht rumgereist wäre, dann hätte er auch nicht italienische und französische Stile bedienen können. Und das konnten die Frauen dann halt meistens nicht.
Gibt es eine Biografie unter den 250, wo Sie sagen, das ist wirklich eine, die hat mich beeindruckt?
Es gibt einige, vor allem einige Nonnen, also so im 18. oder 17., 16. Jahrhundert. Es waren meistens eigentlich, also die Komponistinnen, die es da gibt, sind fast zu 100% Nonnen, meistens aus Norditalien, aus Gründen. Da gab es sehr spannende Musik. Besonders berührt hat mich die Musik von Rosi Wertheim, eine niederländische Komponistin, 1949 gestorben, jüdischer Hintergrund. Komponiert so in so einer Mischung von ja Debussy und Brahms und Hindemith auch so ein bisschen. Und die hat ist dann als Jüdin in den Untergrund gegangen während der Nazi-Zeit und hat dann in Kellern für andere Geflüchtete Kammermusikkonzerte heimlich organisiert, also unter Lebensgefahr. Und ich stelle mir das natürlich dann immer so als Streaming-Serie vor, wie sowas aussieht, ein bisschen sensationslüstern. Aber das muss eine unfassbare Frau gewesen sein. Und dann kann man auch so auf gewissen Internetportalen einfach abchecken, Rosi Wertheim eingeben, da kriegt man durchaus auch Einspielungen, auch gute, ne, von so Kammermusikwerken.
Genau. Also das wäre auch ein Tipp, wenn Sie sagen, wenn ich heute noch was hören will, was mein Leben besser macht, dann Sie.
Genau, Rosi Wertheim einfach eingeben, wir wissen ja alle wo und Violinsonate, also Sonate für Violin und Klavier und sich das einfach anhören. Noten gibt es auch manchmal auch schon im Netz kostenlos. Genau, und ich will vor allem auch Musikerinnen und Musiker halt motivieren, also die das als professionellen Job machen, das auf Konzertprogramme zu setzen. Ne? Weil Konzertprogramme werden per se spannender dadurch, dass man Stücke spielt, die man noch nicht kennt.
Gibt es aber ganz wenig, oder? Nach wie vor, auch 2023.
Na, das Deutsche Symphonieorchester Berlin spielt diese Saison in jedem Werk, in jedem Konzert mindestens ein Werk einer Komponistin. Total cool. Die haben per se das spannendste Programm aller Orchester.
Da gab es aber natürlich auch viel Kritik daran, ne, dass man das jetzt irgendwie per se machen
muss. Ja, aber nur auf Social Media. Wir wissen ja alle, dass man da nicht sein sollte. Da gab es dann irgendwelche Leute mit anonymen Accounts, die sagen, hier ist auch noch eine Frauenquote im Konzert. Von Leuten, die natürlich also höchstens mal auf ein Freiwildkonzert in Anführungsstrichen gegangen sind.
Aber es zeigt ja, freiwillig hin oder her, es zeigt ja, dass das anscheinend immer noch ein Thema ist, was anscheinend Menschen dazu bewegen kann, ein bisschen auszurasten.
Ja, es gibt immer noch alte, weiße, toxische Männer. Das ist ja auch das Problem. Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben.
Aber ist das denn, also wenn Sie jetzt sagen, die alten, weißen Männer sind wieder schuld, ist es denn so, wenn wir uns jetzt Komponistinnen und Komponisten, nicht nur Komponistinnen natürlich anschauen, haben die das denn heute leichter?
In gewisser Weise schon. Also ist es tatsächlich so, dass an deutschen Musikhochschulen die Frauen und in den Kompositionsklassen inzwischen in der Mehrheit sind. Ich habe neulich mal eine Umfrage auf Social Media gemacht von so 10 oder 8 bis 10 ProfessorInnen, die ich kenne. Und das haben die auch bestätigt. Also ne, das ist ja auch eine coole Sache. Da ist dann irgendwie Frauenpower in der Kompositionsklasse angesagt.
Aber trotzdem wird das Werk anscheinend, das heißt auch nicht, dass das Werk dann auch irgendwie gespielt wird.
Ja, also da sind wir schon auf einem ganz guten Weg in Richtung von Gleichberechtigung. Aber irgendwann brauchen wir auch nicht mehr Komponistinnenwettbewerbe, ja, wo nur Frauen zugelassen sind, weil sich das dann nivelliert hat und angeglichen hat, aufgrund durchaus ja auch positiver Entwicklung in unserer Gesellschaft.
Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch mal die Theorie aufstellen wollten, dass die Frauen die besseren Komponistinnen waren. Das haben Sie dann aber doch verworfen.
Ja, also, es gibt schon ein paar Stellen im Buch, wo ich das auch argumentiere, auch im Vorwort schon. Ich glaube halt, dass wenn Frauen früher den Beruf Komponistin ergriffen haben, dass das so eine existenzielle Auslieferung war, dass es halt dann wirklich nur Personen gemacht haben, die das so sehr wollten, weil auch ein großes Talent da war. Und wenn man einfach mit was gesegnet ist, mit einem Talent, dann gibt es auch sowas wie so ein Leidens- oder Schaffens- oder energetischen Druck, das herauszuhauen. Und mir ist was aufgefallen, und zwar, dass Frauen, ich sag's mal böse, weniger langweilig komponieren. Ich liebe zum Beispiel Bruckner so. Ne? Aber wir wissen, in den Sinfonien, da wird durchaus mal so ein Thema da über Minuten lang durchgegurkt. Ja? Mhm. Und es gibt Komponisten, die komponieren vielleicht ähnlich wie Bruckner. Jan Beyerman Wallraven, kennt kein Mensch.
Jetzt schon.
Ja? Komponiert ein bisschen so wie Bruckner, aber es verändert sich halt schneller etwas und es passieren die ungewöhnlichsten Sachen. Mhm. Ich glaube, Frauen haben einen Sinn für einen anderen oder vielleicht sogar einen besseren Sinn für Dramaturgie und für Energien und für Lustigkeiten und Radikalitäten.
Um dann nochmal kurz Bruckner und die Männerdomäne zu verteidigen, kann es nicht auch sein, dass die eigentlich mittlerweile, dass diese Männerwerke eben so bekannt sind und auch so totgespielt sind, dass das einfach auch ein Vorteil ist, den die Frauen danach haben?
Kann sein, aber ich glaube, ich will überhaupt niemanden bashen. Ich sage im Vorwort auch, ich bin Brucknerianer, ich bin Wagnerianer. Es geht überhaupt nicht darum, das gegeneinander auszuspielen. Also es wird immer Beethoven auch gespielt werden, auch zu Recht. Einfach super coole Musik, ne? Aber man einfach gucken, was es sonst noch gibt und das vielleicht auch in einen Zusammenhang zu stellen. Vielleicht eine Komponistin, die selber mit Beethoven in Kontakt war oder zur gleichen Zeit irgendwie in Wien gelebt hat und dann einfach zu gucken, was hatten die so gemacht. Ne? Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie eine Frauenquote im Konzert, das sind immer nur so Clickbait-Überschriften, sowas zu fordern. Ne?
Es geht darum, was zu lernen. Das kann man machen mit 250 Komponistinnen. Frauen schreiben Musikgeschichte. Anne Lücke hat das Buch geschrieben und ab morgen ist es zu haben. Danke.
Ich danke.